So, recht herzlich willkommen. Ich wünsche einen schönen Vormittag. Darf uns vorstellen, mein Name ist Georg Binder. Mit mir gemeinsam.
Servus Manalo.
Ich bin technischer Evangelist, das heißt, ich verbreite die frohe Botschaft. Das tue ich auch sehr gerne. Es gibt auch meistens gute Dinge zu berichten. Was machst du?
Ja, ich bin Account Technology Strategist. Was heißt das? Ich bin im technischen Vertrieb für Microsoft Großkunden tätig und zuständig für Infrastrukturoptimierung der Einführung von neuen Produkten.
Na super. Was wir jetzt in der Session vorhaben, ist in 90 Minuten komprimiert die wesentlichen Neuerungen über Windows 8.1 zu bringen. Wenn es Fragen gibt währenddessen, bitte einfach melden, irgendwie aufmerksam machen, nichts Schweres werfen. Und wenn wir es beantworten können, tun wir das gleich. Für die, die via Stream zugeschaltet sind, werden wir die Fragen natürlich wiederholen. Das werde ich nicht vergessen. Erinnerst du mich dran? Ich werde es jedes Mal vergessen. So, und damit gehen wir es gleich an. Sie haben im ersten Teil schon ein bisschen über die generelle Windows 8 Story gehört, was wir wollen, auf welche Devices, von klein bis groß, dass es auch jetzt größer geht und kleiner geht. Darauf gehe ich gar nicht mehr weiter ein. Wir schauen einfach, dass wir aus der Windows 8 Foundation, aus dem, was wir bisher gemacht haben, wo wir auch überzeugt sind, dass das richtig ist, dass wir hier weitergehen, verbessern, die Dinge, die auch vielleicht da oder dort Kundenfeedback hervorgerufen haben, dementsprechend adressieren. Ja, das sind teilweise Dinge, die als Feedback, vielleicht gleich als Frage, wer setzt denn Windows 8 ein bei Ihnen? Ja, immerhin. Ja. Und 8.1 schon? Ja, auch ein paar. Passt. Ja. Ich meine, wo man die Unterschiede dann eher kennt oder wo die Problemstellungen waren, das sind ja teilweise, was da als Feedback gekommen ist, sehr valide Punkte. Teilweise sind es, es schaut anders aus. Da muss man immer sehr unterscheiden. Ich glaube, das haben wir auch getan. Wichtig ist, dass man das Feedback entgegennimmt und dementsprechend dann die Verbesserung macht. Das sind dann auch Dinge wie der Startknopf, ja, der auf einem technisch, ich möchte gar nicht zu viel drauf rumreiten, technisch ist das eine Nullnummer, aber interessant ist es ja trotzdem, ja, weil wo ist der Startknopf zum Beispiel ganz wichtig? Beispiel virtuelle Maschine. Ja, ich sehe es zwar als Training für die Feinmotorik, wenn man in einer virtuellen Maschine im Fenster trotzdem den einen Pixel erwischt. Ja, Feedback war, die Leute wollen das Training, aber nicht so. Insofern. So, das macht Sinn, das ist ein Feedback, das man annehmen kann. Wenn man sagt, jösses, die Fensterrahmen sind nicht mehr durchsichtig, ja, das sind im Übrigen meistens dieselbe Klientel, die vorher gesagt hat, wie, was für ein Schwachsinn ist es denn, die Fensterrahmen durchsichtig sind, das muss man dann geflissentlich ignorieren. Und da kommt dann Feedback natürlich von Enterprise-Kunden. Da gebe ich gleich weiter. Was ist denn das so? Was haben wir da gehört?
Was haben Sie uns gesagt bei der Einführung von Windows 8? Sie wollten mehr Kontrolle haben über SkyDrive, über Store. Es gibt ja Unternehmen natürlich, die sicher sein wollen. Sehr viele lassen das nicht zu, eben den Zugriff auf Online-Dienste. Ubuntu Desktop. Wenn Sie Desktops im Einsatz haben, wollten Sie nicht unbedingt den Startscreen sehen. Eine bessere Integration von Desktop und von Modern UI. Mehr Policies in Bezug auf die Kontrolle davon. Wie funktioniert das Deployment von Applikationen, vor allem von modernen Applikationen? Wie deployt man? Muss man unbedingt eine Live-ID einführen? Wie stellt man die Proxy-Settings ein im modernen UI? Und kann man das verbessern? Das Startscreen hat mehr Kontrolle darüber. Wir haben auf Sie gehört.
Überraschend, das musstest du sagen, oder?
Wir haben auf Sie gehört. Das sind die 5 Säulen von Windows 8.1. Das ist auch gleichzeitig unsere Agenda für heute. Wir wollen natürlich das beste Business-Tablet anbieten. Das heißt, Ubuntu Desktop ist jetzt möglich. Es gibt Verbesserungen in Bezug auf den Startscreen, SnapView. Das Update-Deployment von Windows 8.1 ist sehr einfach. Das heißt, Sie brauchen nicht alle Applikationen neu installieren, wenn Sie von Windows 8 zu 8.1 upgraden. Und zum ersten Mal in der Geschichte von Microsoft, die Deployment-Tools daten wir ab, also werden abgedatet gleichzeitig beim Rauskommen von Windows 8.1. Das heißt, es wird für System Center, Config Manager ein Update geben. Es gibt Verbesserungen im Bereich von Mobility, vor allem VPN für Windows RT. Das war ein sehr valides Feedback, warum kann man nicht Third-Party-Produkte installieren, wie Checkpoint und Juniper. Das ist jetzt schon möglich. Mobiles Breitband in Bezug auf ARM-Geräte. Dann Broadband-Tethering, das heißt, Sie können Ihre Windows 8.1-Geräte auch als mobiles Hotspot verwenden. Und auch ganz neu, Auto-Triggered VPN. Das heißt, wenn Sie eine Applikation starten, die VPN benötigt, dann wird die Verbindung aufgebaut im Hintergrund. In Bezug im Bereich Sicherheit, darüber wird dann der Georg etwas erzählen, hat sich auch einiges getan. Und zwar, das war auch ein Feedback, vor allem im Bereich von Windows Phone und Windows RT vor allem. Wie stellt man sicher im Bring-Your-Own-Device-Szenario, dass wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, die Business-Daten darauf auch gelöscht werden. Oder wenn der Mitarbeiter ganz einfach sein Tablet nicht mehr für den Job verwenden will. In Bezug auf Biometrik hat sich einiges getan. Wir haben durchgehendes Device Inscription, Encryption in Bezug auf Malware Resistance, Windows Defender, da gab es einige Verbesserungen, vor allem in Bezug auf das oder von einigen Applikationen, das untersucht er. Wenn es verdächtig ist, wird es gesperrt. Assigned Access betrifft eigentlich mehr die Kioske. Bring Your Own Device, Workplace Join, Workfolder, davon haben Sie ganz sicher schon gehört. Sehr praktisch, wenn Sie Ihr Gerät nicht Domain joinen wollen. OpenMDM, wir haben das Protokoll eingeführt, OMADM heißt das. Das heißt, andere Management-Systeme wie zum Beispiel Mobile Iron können verwendet werden, um Windows RT und Windows 8.1 zu managen. Tap-to-Pairing, Tap-to-Pair-Printing über NFC ist ganz praktisch. Sie brauchen eigentlich nur Ihr Gerät, wenn es NFC-fähig ist und wenn der Drucker das unterstützt, hinstellen und dann können Sie sofort drucken. Wi-Fi Direct Printing, Miracast Wireless Display ist ganz, ganz praktisch, das haben wir jetzt hier leider noch nicht. Das heißt, wir brauchen noch das gesamte Kabelwerk, aber es wird dann möglich sein, bei Geräten, die Miracast unterstützen, dass sie ohne Kabeln präsentieren können. ADFS und Webproxy, das betrifft eher den Server und einige Verbesserungen gab es auch im Bereich RDS und VDI. Und last but not least, wir werden ein paar Windows Apps vorstellen.
Passt.
Super. Und einige dieser Features gelten natürlich auch für Windows 8.1 RT.
So, und dann sind wir hier gleich in dem Bereich drin. Klar ist, Windows 8.1 bestes Betriebssystem für Business Tablets. Das ist jetzt wenig überraschend. Ich denke aber auch auf der anderen Seite auch für Non-Touch-PCs. Klar, die Verbesserungen sind massiv, den Desktop gibt es nach wie vor. Die Verbesserungen, die da teilweise eben drin sind, Buto-Desktop, sind basierend auf Kundenfeedback. Insofern kann man da eigentlich sagen, okay, sowohl die eine als auch die andere Welt oder in Kombination mit beiden Geräten. Was neu dazu kommt, sind natürlich auch immer neue Klassen von Devices und das ändert sich ja sehr schnell. Manchmal entstehen Geräteklassen, die es ein paar Jahre später nicht mehr gibt. Netbooks zum Beispiel. Ja, das war von 2006 bis 2007 und ab dann nicht mehr. Ein paar sind noch im Umlauf, aber das war es dann. Und was die zukünftigen Geschichten, jetzt ist halt Tablet und Touch in aller Munde, wer weiß wie lange. Ja, wir glauben, es ist ein langfristiger Trend. Da gibt es eben dann auch neue Dinge wie oder kleinere Dinge wie Windows-basierte 7-Zoll-Tablets, die dann auch neue Einsatzszenarien wieder ermöglichen. Da steht eins drauf, der Doktor oder die Krankenschwester, die ihr Tablet in der Seitentasche vom Mantelchen drin hat und mit dem die Patienten besucht. Nicht? Also durchaus Möglichkeiten, die derzeit so jetzt mit irgendeinem Plätschen-Device vielleicht nicht gehen. Würde natürlich auch in die andere Richtung gehen, 80 Zoll Touch-Enabled Devices in einem Raum mit Präsentation und so weiter. Oder auch, was jetzt da nicht genannt wird, wir haben sicher auf irgendeiner Slide drauf, der 3D-Printing. Dinge, die Welt oder wie wir arbeiten ändern können. Ich bin mir relativ sicher, wenn ich heute mir eine Küche irgendwo zimmern lasse, wird mir irgendein Plan gezeichnet in einer 3D-Software und ich kriege das als Printout möglicherweise gerendert oder sowas in der Richtung, ist schön. In Zukunft möchte ich haben, dass ich ein Modell von der Küche habe. Ja, das soll mir gedruckt werden. Das heißt, jeder Inneneinrichter soll mir das drucken. Und das ist nur ein Beispiel, wenn man da ein bisschen weiterdenkt, gibt es, glaube ich, ganz lustige Ideen, wo man Technologie einsetzen kann. So, und jetzt gibt es natürlich die Reihe, an dem ich glaube, ich gehe da schneller drüber und zeige das daher. Was hat sie am Desktop getan? Im Startmenü an sich, Änderungen, die dort passiert sind. Multitasking. Bleibe ich vielleicht kurz am Schirm, weil ich jetzt Clone-Display habe. Wir unterstützen jetzt auch mehrere Apps pro Schirm und auch mehrere Einstellmöglichkeiten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich lasse einen extra Schirm immer mit dem Startmenü sichtbar. Ja, habe das quasi als eine Art Dashboard-Ansicht, arbeite am anderen Schirm. Oder schiebe meine Applikationen irgendwo links, rechts. Wir haben auch, das finde ich besonders nett bei einer Windows-Präsentation, wir unterstützen jetzt auch flexible Fenstergrößen. Das haben wir vorher nicht so in der Richtung. Anyway, Touch-Keyboard verbessert und so weiter. Ich glaube, ich zeige das am besten her. Startscreen, Windows 8.1, Neuerungen, die auch hier gleich sichtbar sind. Wir haben jetzt nicht nur quadratische Kacheln und Breite, sondern wir haben jetzt auch große und kleine. Sieht man eben da, wo dann mehr Informationen drin ist, oder ich tue mir meine Kacheln klein machen, wo ich auch die Notifikationen über neue Dinge kriege. Ja, also rein einmal optisch groß-klein. Kennen wir eigentlich schon vom Windows Phone 8, wo Ähnliches ja bereits passiert ist. Was man hier auch verbessert hat, und das gefällt mir schon recht gut, es gab ein paar Dinge, die waren ein bisschen mühsam. Zum Beispiel Multiple Select, dass wenn ich mehrere Kacheln auswähle und verschieben möchte, dass ich jetzt die auf einmal woanders hinschieben kann. Ja, das ist recht nett, auch wenn ich da den Rechtsklick mache, dass das offensichtlicher ist, dass ich die Gruppen benennen kann. Das ging früher auch. Ja, hat fast keiner gewusst, da musste ich ein Fingerzam, also Pinch to Zoom, beziehungsweise Semantic View machen, dann konnte ich da auch die Gruppen benennen. Und da sieht man sehr schön, dass man sehr wohl die Idee beibehält, aber dort verbessert, wo es halt notwendig ist. Das sind dann auch andere Dinge, wie zum Beispiel, dass ich die App-Liste drinnen habe. Ja, die App-Liste, auch da. Gegeben hat es früher auch, aber dass ich jetzt hier auch sage, nicht nur nach Installationsdatum, nach Name, das wäre halt so, wie es früher war, auffadelt die lange Liste, oder nach Verwendung, dann sieht man, welche Applikationen ich da verwende. Also durchaus sinnvolle Tätigkeiten, die ich hier machen kann. Natürlich kann ich das auch anpassen, das sind jetzt die optischen Spielereien, dass ich sage, in den Einstellungen anpassen und mir die verschiedenen Designs, je nachdem, wie man gerade drauf ist, sie da reintut. Auf eine Sache möchte ich hier im Speziellen eingehen, und zwar ein Feedback, das ja auch oft gekommen ist, ist der Wechsel zwischen Desktop und Modern UI ist für den Benutzer oft zu heftig, sagen wir es mal so. Ja, da ist immer wieder rausgerissen. Das muss so nicht unbedingt stimmen immer, man kann sie auch umstellen, auch vorher schon. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, man klickt auf eine Grafik drauf, welches Grafikprogramm öffnet sich, Fullscreen oder eine Applikation. Ja, das kann man sich einstellen. Ja, möchte ich ein PDF in der Fullscreen-Ansicht haben oder möchte ich eine Fensteransicht? Das kann ich mir ja einstellen. Trotzdem, das Startmenü selber schaut halt dann anders aus, wenn ich sage Start, das bin ich woanders. Und jetzt hat Microsoft meiner Meinung nach was sehr Cleveres gemacht, weil es ist ja technisch nicht so sonderlich aufregend, aber von der Wirkung her ganz gut. Ich kann auch sagen, nimm den Hintergrund, der derzeit am Desktop ist, auch fürs Startmenü. Warum? Weil damit das Feedback oder beziehungsweise das Benutzererlebnis, wie man da hinkommt, wenn ich auf den Startbutton drücke, ja, wirkt das, als wäre ich am selben Bildschirm. Technisch ist es natürlich ein Blödsinn, ja, ich bin komplett woanders. Aber vom Feeling her habe ich genau das, wie ich es unter Windows 95 hatte. Ich bin eh noch da und sehe halt jetzt mein Startmenü. Also ich bin eh noch da, sehe mein Startmenü. Also das an und für sich eine, glaube ich, sehr wichtige Einstellung hier. Ich stelle mir das jetzt wieder zurück. Andere Sache, die auch immer wieder Veränderungen erfährt, ist die Suche, die ich drinnen habe im Windows seit Vista. Ist sie standardmäßig eingebaut, dass man auch Programme startet mit der Suche, ist in Windows 7 so gewesen, ist auch in Windows 8 so gewesen. Ich bin am Startscreen und tippe einfach, tippe mein Word oder was auch immer ein. Und was ich jetzt hier sehe, ist die Ergebnisliste. Die ist jetzt anders als in Windows 8 wieder eine vermischte Liste aus den Programmen, den Dateien und auch den Einstellungen in der Systemsteuerung. Das war Feedback, hey, wir wollen es nicht getrennt haben, stell es wieder gleich da. So, das ist drin. Sehr wohl ist ein Unterschied zu sehen, und zwar sieht es jetzt jeweils unten, dass hier auch Ergebnisse aus dem Web kommen. Das heißt, wenn ich es so will, dann kann ich mir hier auch die entsprechenden Ergebnisse aus dem Web einblenden lassen und bekomme damit eine völlig andere Zugang zu Informationen. Das ist das, was Microsoft hier machen möchte. Nicht nur lokal, sondern auch die Dinge nutzen, die im Web zur Verfügung stehen. Da kann man dann lustige Sachen machen. Man kann sagen, ich suche jetzt nach New York oder irgend sowas. So, krieg hier, ich habe offenbar keine Dateien, wo New York drin steht, oder zumindest zeigt es hier nicht an. Geh da rein, sehe, falsches Demo. Übrigens, die sind in Österreich noch nicht aktiv. Die Systemeinstellungen, die ich hier habe, PC-Einstellungen, sind auch verändert worden, und zwar dahingehend, ich habe immer mehr Dinge auch in dem Modern UI. Das heißt, ich muss nicht mehr einmal das da einstellen, einmal das, sondern kann als Benutzer auch relativ auf eine, glaube ich, sehr verständliche Oberfläche zugreifen. Was mir da, und das kommt mir jetzt zugute, ich muss nicht lang suchen, wo ich was umstelle, häufig verwendete Einstellungen habe ich hier. Das heißt, die Dinge, ich habe ein Best-of quasi oder Recent-Use-Documents, wenn man so will, auch in der Systemsteuerung und kann dadurch schneller zugreifen und beispielsweise hier umstellen auf Vereinigte Staaten, solange das nicht läuft. So, such noch einmal nach New York. So, danke. Und kriege jetzt hier auch die sogenannte, ja, das Hero-Bild in dieser Smart Search. Das heißt, wenn der erkennt bei Suchbegriffen, dass es sich um Dinge handelt wie Orte, ja, dann greift er über Bing auf verschiedene Informationshäppchen zu, die halt eine Suchmaschine so hat. Das heißt, in dem Fall sagt er mir, okay, Temperatur, so und so viel Einwohner, das kommt aus verschiedenen Datenquellen, ob das Wikipedia ist oder andere Datenquellen. Ich habe auch entsprechende Bilder. Ich habe auch die Verweise aus Apps. Also während ich hier auch Webergebnisse habe, mit netterweise mit Bildvorschau, dass ich weiß, dass sich es auszahlt, ob ich auf die Webseite überhaupt gehe, habe ich hier auch die Möglichkeit, direkt Informationen aus Apps zu gehen. Das heißt, das ist nicht der Web-Wikipedia-Artikel, ich meine von Ihnen halt schon, aber das ist die App, aus der das kommt. Das heißt, ich kann in diese Suche auch die App integrieren, dass die ihre Informationen in den Ergebnislisten zurückgibt. Und da kann man eben nette Sachen machen. Das geht für Orte, das geht auch für Personen, also wenn sie halbwegs berühmt sind. In dem Fall sehe ich, weiß jetzt nicht, ob vor oder nach der Scheidung, auch das Reinvermögen von der Person. Könnte bei Filmen und Sendungen mir die entsprechenden Filme gleich herunterladen, also über Xbox Video beziehen oder auf YouTube und so weiter. Man sieht hier sehr schön, dass hier Information gesammelt dargestellt wird. Und zwar eben lokale Informationen, aber auch Informationen aus dem Web. Wenn ich sage, okay, jetzt bin ich irgendwie auf den Geschmack gekommen, ich mag irgendein ein Lied dazu hören. Was machen wir? Eurythmics müsste ich drauf haben. So kann ich gleich direkt natürlich auch die entsprechende Musik starten. Ich habe nur den Ton abgedreht, weil ich glaube, die Liedrechte nicht gekauft zu haben für Präsentationen. Aber so in der Richtung wird das laufen. Ich kann natürlich auch suchen nach der Band selber und bekomme auch da die entsprechenden Ergebnisse und so weiter. Also das geht pro Inhaltstyp, kann ich solche Sachen machen. Beispiel noch daraus, aus, keine Ahnung, nochmal, New York hatte ich schon, Graz ist eigentlich auch egal. So, Graz, wo ist Graz, sehe ich da, kann auch Graz erkunden, das heißt, ich könnte hier auf Reisen klicken, bin dann in der nächsten Applikation, sehe hier auch verschiedene Informationen, zum Beispiel, ich könnte jetzt Flüge buchen, Hotels buchen direkt. Das Interessante ist hier nicht die Möglichkeit an sich, jetzt, dass ich sehe, wie die TripAdvisor-Bewertung ist, sondern auch da wieder die Integration verschiedener Datenquellen in einer aggregierten Ansicht. Solche Beispiele, auch wenn ich sie jetzt in einer Consumer-Variante präsentiere, sind natürlich auch spannend in einem Enterprise. Preisumfeld, was kann ich machen, wie kann ich hier Information verfügbar machen und auch in einer Weise verknüpfen. Ich könnte mir jetzt da irgendwelche Panoramen anschauen oder ich könnte auch sagen, wo liegt Graz eigentlich. Da übrigens auch eine Neuerung, die man so nebenbei sieht, wenn ich in bestimmten Applikationen auf Links klicke, die eine andere App öffnen, Trivialbeispiel aus der Mail-App WebURL, dann öffnet sich automatisch die entsprechende Ziel-App, in dem Fall war es die Karten-App, ja, in einer Side-by-Side-Darstellung. Das heißt, ich habe nicht mehr, wie es unter Windows 8 technisch auch gegangen wäre, jetzt die Karten-App Fullscreen, sondern er splittet automatisch. Das ist witzigerweise gerade in der Mail-App, die ich normalerweise nicht nutze, weil ich habe Outlook auf der Maschine drauf, also freiwillig nutze ich da jetzt nichts anderes, und zwar weil Outlook so gut ist. Aber wenn da Links drinnen sind, die man sich anschauen möchte, genießt man das relativ schnell, dass der das automatisch macht. Was man da auch zeigen kann, ist natürlich, dass man die Fenster größer, kleiner machen kann, mehrere nebeneinander machen kann, die verschiedenen Geschichten da, man kann auch reinzoomen. Ich glaube, wenn er es erkennt, dass er ein Kaufhaus ist, sieht man auch die Einzelgeschäfte und ich sehe, dass jetzt ein Spa ist, könnte ihn gleich anrufen und so weiter. Ärztezentrum gibt es auch und so weiter. Interessante Möglichkeiten der Datenverknüpfung. Klar, was da passiert ist auch, und ich glaube, dass das auch schon auch Information ist, wenn ich hier irgendwelche interessanten Suchbegriffe eingebe, wird das auch ans Internet geschickt. Deswegen nur zum allgemeinen Verständnis einmal, prinzipiell ist diese Funktion wie alle Telefonier mal nach Hause Funktionen deaktiviert. Der User muss von sich aus sagen, ja, ich will ins Internet. Ja, klar, mit den Schnelleinstellungen sind gewisse Settings getroffen. Ja, aber wir wollen das Betriebssystem, klar für Unternehmenskunden sowieso, aber auch für den Endkonsumenten immer secure by default, dass die Einstellungen entsprechend sicher sind, dass die Privatsphäre nicht betroffen ist und so weiter. Das heißt, wenn mir das stört, dann kann ich natürlich in den Einstellungen, in den entsprechenden Einstellungen, da, entweder Datenschutz, wo ich die Dinge ändern kann, oder auch bei der Suche natürlich sagen, nein, bitte benutze jetzt Bing nicht für die Internetsuche. Oder auch, ja, du es nicht persönlich anpassen und den Safe Search Filter, was natürlich auch ein Hit ist, ist Bildersuche. Klar, je nach Suchbegriff, ja, kommen dann unter Umständen auch Not Safe for Work Ergebnisse retour. Frage? Frage war, warum habe ich das Regionalsetting geändert? Begründung, diese Bing-Hero-Suche, die ich hier zeigen wollte, ist in Österreich noch nicht freigeschalten. Insofern, aber ich kann es zurückschalten, dann sieht man eh den Unterschied. Wenn ich wieder zurückgehe auf Österreich, weil ich auch sehr dankbar wäre, wenn da das Ö funktionieren würde, tut es auch noch nicht. Also wenn ich dann irgendwann einmal Oman, könnt auch schauen, was man bei Oman sieht, und jetzt dieselbe Geschichte mache, New York, dann kommen mir zwar meine lokalen Geschichten, es kommen mir die Webergebnisse, aber diese Hero Search fehlt. Ja, das ist typisch Microsoft. Ja, die Dienste kommen oft erst stückelweise. Ja, aber den Rest und auch die Verknüpfungen in die Applikationen hätte ich. Ja, also ich kann schon sehr viel auch so nutzen. Ja, die Dienste werden stückelweise immer freigeschalten. Ich weiß nicht, ob es wer bemerkt hat. Was mir aufgefallen ist, einfach als Benutzer, dass ich am Windows Phone die Bing Audio Search war plötzlich, vor einem, weiß nicht, zwei, drei Monaten, war die plötzlich aktiv. Ich habe garantiert nichts gemacht. Gut, kein User hat jemals irgendwann mal was gemacht, aber auf einmal war das da und ich konnte, jetzt kann man so ähnlich wie bei Shazam das Handy an den Lautsprecher halten und er erkennt welches Lied und man hat die Verknüpfung gleich in den entsprechenden Store und so weiter. Da natürlich auch, glaube ich, in dem Fall, soll ich das zeigen oder machst du das? Diese
ja,
Dinge.
Ja, das mache ich. Ja, das. Weil du darfst immer die Features inzwischen zeigen, ich darf immer zeigen, wie man es abdreht.
Wie man es abdreht, genau.
Das macht sehr viel Spaß. Gut, Windows-Einstellungen.
Jawohl.
Na, administrative Vorlagen, entschuldige.
Ich sage du jetzt nur das, was du
genau
sagst.
Genau, Windows-Komponenten. Und dann weiter unten Suche, da ist es.
So. Die da.
Genau.
So. Bep.
Wenn man das aktiviert, dann wird das abgedreht, die Suche übers Internet. Ganz einfach.
Das war es eigentlich. Das heißt, für ein Unternehmer, weil ich mache ja auch einen Blog und eigentlich glaube ich, das Feature einmal präsentiert habe und geschrieben habe, die erste oder der zweite Beitrag war sofort: Kein Unternehmen der Welt wird das einsetzen. Windows nämlich, wenn das aktiv ist. Blödsinn in zwei Gründen. Erstens kann ich ja solche Dinge auch für mein Unternehmen nutzbringend einsetzen. Ist ja nicht jedes Feature böse. Wenn ich Bedenken habe, es gibt für all diese Dinge entsprechende Policies, um es auch wieder abzudrehen oder auch zu konfigurieren. Also abdrehen, das wäre ja die brutale Methode. Ja, deaktiviere, wir schalten alles aus, ich will so, das ausschaut wie Windows NT. Das wäre brutal. Was ich auch machen kann, ich könnte, was auch in den Policies drin ist, die Safe Search konfigurieren, dass ich den Safe Filter setze, dass ich direkt runter ist eine, tu es nicht, wenn du über eine teure Verbindung, über Metered Network, also eine UMTS-Verbindung oder irgendeine Verbindung, die Daten mäßig teuer wird, wenn du da drin bist, dann mach's nicht. Also ich kann auch da die Unterscheidung treffen. Ja. Fragen dazu? Ich meine, ja, Startbutton, jetzt bin ich nicht drauf eingegangen, geben tut's hin, einen Rechtsklick kann man auch machen. Ja, das ist durchaus auch interessant, weil da ein paar Schnelleinstellungen drin sind. Das kennt man eh aus Windows 8 auch, da hat es ihn genauso gegeben an der Position, den Rechtsklick, wo dann die Schnelleinstellungen war. Da sind einige neu dazugekommen und unter anderem auch wieder ein Herunterfahren-Knopf, wo ich direkt die Einstellung machen kann. Also ich denke mal, man kennt schon, dass da ein paar sinnvolle Dinge drin sind. Fragen? absolut richtig. Die Frage war, ist das dasselbe, was ich unter Windows 8 habe? Ja, es sind ein paar neue Punkte dazugekommen, aber vom Prinzip und erreichbar auch über das Tastenkürzel Windows X. Ja, wie generell die Tastenkürzel mannigfaltig sind, die es bisher schon gegeben hat, gibt es alles in allem weiterhin. Ich glaube, eine Änderung, das sind bisher in der Beta-Phase ein paar drüber gestolpert, ist, dass Windows S jetzt standardmäßig Suche aktiviert, während es vorher der Shortcut für OneNote zum Screenshot machen war. Hier wird sich der OneNote-Screenshot ändern. Ich weiß nicht, ob das schon passiert ist. Ja? Ich meine, aber Sie sehen, in welchem Detailgrad wir da schon beim Feedback sind. Ja. Sonst noch Fragen dazu? Frage ist, es ist bereits eine Third-Party-Lösung implementiert, um einen Start-Button zu kriegen. Der schaut dann so aus, wie auch immer man es sich eben wünscht. Das ist ja irgendwo der Vorteil von Windows, dass man die Software drauf tun kann, die einem gefällt. Microsoft wird nicht jetzt Third-Party-Software blocken, deinstallieren oder sonst was. Mag schon sein, dass im einen oder anderen Fall, aber ich rede jetzt generell davon, dass Software ein Update braucht. Generell, damit es wieder läuft, vor allem dann, wenn es sich in Systemprozesse einklingt. Das war immer so. Da sind aber eher anfällig so Antivirenlösungen oder sonst was, wo man halt immer schauen muss, dass das läuft. Ansonsten ist die Kompatibilität Windows 8, Windows 8.1, ich meine, Sie kennen die Standardaussagen, die sind immer mit diesem Hauch an Zweifel zu ziehen, aber an und für sich gehen wir nicht davon aus, dass wir irgendwelche großartigen Geschichten bei Kompatibilität haben, sondern dass die Software weiterläuft. Das ist auch bei unseren Developern der Fall. Es ist ja jetzt parallel im anderen Raum, beziehungsweise im anderen Stream, die Developer-Geschichte. Was ist neu unter Windows 8.1? Auch da ist die Standardaussage, programmiert es weiter unter Windows 8, es wird unter 8.1 laufen. Also insofern, wer jetzt ein Third-Party-Tool für X oder Y einsetzt, wird das auch in Zukunft machen können. Die Frage ist ausgezeichnet, ich wiederhole sie kurz für den Stream. Wie ist Windows 8.1 zu bewerten? Ist das ein Update, Upgrade, neue Version, eigenständige Version? Wir werden am Schluss haben wir ein paar Slides drinnen, wie man dazu kommt. Generell ist es von der Lizenzierungsform, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Böses, nicht? Aber eher wie ein Service Pack zu bewerten. Warum? Bestehende Kunden werden ja dieses Update bekommen. Da unterscheidet sich es ein bisschen, der Endkonsument, Einzelmaschine wird es über den Windows Store beziehen, der Unternehmenskunde wird es ausrollen, über die entsprechenden Portale beziehen können, aber und auch für aktive Software Assurance ist natürlich auch das Windows 8.1 Enterprise Update kostenlos. Das heißt, ich zahle hier nicht.
Bei bestehendem Software Assurance. Muss man
bei dazu bestehender sagen. Software Assurance, wenn er keine hat, hat er die Enterprise Version auch nicht. Ja, aber das ist ein feines Detail. Also insofern von der Lizenzierungsform würde ich es als Update bezeichnen. Würde ich es als Service-Pack bezeichnen? Nein, keinesfalls. Einfach warum? Auch wenn Service-Packs traditionell immer wieder, auch wenn es immer gesagt ist, nur Service-Pack und keine neuen Funktionen, natürlich haben Service-Packs immer wieder auch Funktionen dazugebracht, nur nicht in der Weise. Da ist so massiv einiges drinnen, das ist eher der Ausdruck von Microsoft der kürzeren Release-Zyklen, dass es sich technisch sehr wohl um ein neues Release handelt, weil einfach so viele Funktionen drin sind, die Bezeichnungen als der Service Pack einfach nicht ganz rechtfertigen würden. Wenn Sie da anderer Meinung sind, ist es letztlich nur ein Diskussionsthema, wie man es denn jetzt sieht. Ja? Aber wenn man sich die Updates anschaut, auch was sich von Vista zu Windows 7 geändert hat, ich habe die Listen nicht verglichen der Features, aber da hat sie von Windows 8 zu 8.1 durchaus ähnlich viel getan. Ja? Was ja noch interessant mit der Frage im Zusammenhang ist, wie schaut das Lifecycle aus? Wird der Lifecycle verlängert oder wie ändert sich der? Nein, es ist der Windows 8 Lifecycle, das heißt die 10 Jahre, inklusive Extended Support. Das heißt insofern eher die Service-Back-Geschichte und keine Upgrade. Noch Fragen dazu? Sonst würde ich sagen, wir schauen jetzt mal weiter, was sich die Slides noch so liefern. Als Kurzzusammenfassung haben wir halt da einen Versuch, Desktop. Ja, nur dann, wenn man braucht. Das betrifft vor allem die Tablet-User, die on the road sind. Umgekehrt, wenn ich am Desktop bin, ja, keine oder weniger überraschender Sprung in die Modern UI. Das heißt, hier ist die Trennung wenn man es entsprechend konfiguriert durch den Benutzer, um einiges besser gegeben und einige Neuerungen im Bereich Multimonitor und Suche. So, jetzt habe ich lang geredet. Darfst du wieder?
Ja, bin ich wieder dran. Sehr schön. So, was hat sich getan im Bereich Connectivity? Das habe ich vorher schon kurz angesprochen. Also Miracast Wireless Display wird jetzt unterstützt. Das Kabelwerk werden Sie ja dann hoffentlich in weiterer Zukunft dann nicht mehr brauchen. Wir brauchen es leider jetzt immer noch. Man kann direkt über Wi-Fi drucken und NFC Tap-to-Pair ist jetzt auch möglich. Es gab, jetzt können wir es leider nicht demonstrieren, aber es gab in der TechEd ein Demo diesbezüglich, das nicht so gut funktioniert hat, aber dann in weiterer Folge schon. Man kann den PC jetzt auch als Hotspot verwenden. Also Broadband Tethering ist aktiviert und das, was ich ausgelassen habe, ist SOC-integriertes mobiles Breitband. Das betrifft eigentlich mehr ARM-Geräte, also SOC bedeutet das System on a Chip. Und da hat es auch einige Verbesserungen gegeben. Ja, Work Anywhere on any Windows Device. Das heißt, Sie können tatsächlich mit dem Angebot und mit Windows 8.1 überall arbeiten und auf jedem Gerät arbeiten. Sei es ein Tablet, ein Windows Phone oder ein Windows 8.1 RT-Gerät oder auch ein fremdes Gerät. Ja. Das, was Stefan Zennebogen sehr wehtut, man kann auch über VDI mit Windows 8 arbeiten und überall produktiv sein, auch im Urlaub. Direct Access ist nichts Neues eigentlich, das gibt es seit Windows 7. Wer hat das schon im Einsatz zurzeit? Ah, sehr gut.
Ach, der war.
Papsch hat's im Einsatz. Es ist ein sehr praktisches Feature, das heißt, sobald Sie im Internet sind, sind Sie auch mit Ihrem internen Firmennetzwerk verbunden. Ja. Man kann auch zusätzliche Multifaktor-Authentifizierungsmöglichkeiten einführen, wenn das gefordert wird von der Sicherheit, von der IT. Das heißt, wenn Sie einen virtuellen Smartcard haben, tippen Sie Ihre PIN-Nummer ein und dann sind Sie auch im internen Netzwerk. Das ist zum Beispiel das, was wir tun.
Wer Windows 7 im Einsatz hat, der große Unterschied Windows 7, Windows 8 bzw. Server 2012 ist ja der, dass früher ein sehr, sehr für viele Implementationen eine schwierige Hürde einfach da war mit dem IPv6-Requirement. Und da sind viele Installationen, war das dann einfach zu komplex. Das hat man quasi mit der neuen Serverrolle deutlich vereinfacht, dass hier Implementationen einfach leichter möglich sind bei bestehenden IPv4. Deswegen sehen wir momentan auch immer mehr Direct Access-Implementationen.
Ein Microsoft Account Manager hat mal gesagt, ich weiß gar nicht, ob das politisch korrekt ist, und ich das tatsächlich erwähne, er würde denjenigen umbringen, wenn man ihm Direct Access wegnehmen würde. Also, okay.
Nein, ist verboten.
Ist verboten. VPN-Funktionalität. Ich werde das einmal alles aktivieren. So, VPN-Funktionalität. Vor allem im Windows 8.1 RT gab es einige Verbesserungen. Sie können zum Beispiel auch Third-Party-VPN-Clients darauf installieren, was bisher nicht möglich war. Aber auch in der Pro gibt es mehrere Möglichkeiten. Sie können entweder über Direct Access sich mit dem Firmennetzwerk verbinden oder mit dem Microsoft VPN-Client oder auch mit Third-Party-Produkten. Und was ganz neu ist, ist eben Auto-Triggered VPN. Das heißt, wenn Sie eine Applikation starten, die VPN braucht, erkennt das System und startet im Hintergrund dann die VPN-Verbindung. Windows to go. Wer verwendet jetzt zurzeit Windows to go? Noch niemand. es ist sehr praktisch. Man kann ziemlich leicht, also beziehungsweise ohne Tablet, wenn Sie auf Reisen sind, können Sie auf Ihr Firmennetzwerk zugreifen. Sie haben Ihren Arbeitsplatz sozusagen auf einem Windows to go Stick mit sich. Ich habe da, ja, wie die ausschauen, ist eh klar. Nachher habe ich noch ein Slide von den jeweiligen Anbietern. Sie können externen Mitarbeitern ein Windows-Gerät zur Verfügung stellen, ohne ihnen tatsächlich einen Laptop zu geben. Sie können auch in der Firma, wenn Sie zum Beispiel geteilte PCs haben, also Shared-PCs wie zum Beispiel Callcenter-Agenten, das haben, die hätten dann eigentlich ihren eigenen Desktop und können diesen Desktop eben auch mit anderen teilen. Das sind die Anbieter.
Ich meine, vielleicht als Hinweis, ich habe mich relativ lang damit gespielt, nehmen Sie den Hinweis ernst, nur zertifizierte Windows-to-Go-Geräte zu nehmen. Das hat einen technischen Hintergrund. Die meisten USB-Sticks, die man so kaufen kann, sind darauf ausgelegt, dass man, ich weiß nicht, Blu-ray ziemlich schnell drauf kopieren kann oder irgendwas in der Richtung. Das heißt, ein File relativ schnell und dies ist auch die Packungsangabe. Ja, das sind die 100 GB pro Millisekunde, was auch immer. Bei vielen Dateien, und Windows besteht halt nicht nur aus einer Datei, haben die nicht die Lese- oder Schreibkapazität und zwar bei Weitem nicht. Ja, das funktioniert einfach nicht. Also nicht einfach losrennen, irgendeinen 32 GB Stick verwenden, was ich als unterste Grenze sehen würde, sondern einen aus der oder was auch geht, ja, Festplatten. Festplatten sind im Normalfall, was das betrifft, zumindest auch wenn nicht zertifiziert, auch von uns keine jetzt Empfehlung, aber für einen reinen Test würde eine ganz normale Festplatte auch funktionieren. Oder Solid-State-Platte. Sind mitunter billiger als die kleinen Sticks, die technisch gesehen eigentlich Solid-State-Platten sind.
Gut, noch ein weiterer Hinweis, Windows 8 oder beziehungsweise Windows 8.1 to go oder Windows to go im Allgemeinen lässt sich nur mit der Windows 8.1 Enterprise erstellen, also mit einem 8.1 Enterprise Image. Gut, das Szenario kennen Sie möglicherweise bereits. Sie haben überall, also Sie haben die Möglichkeit, überall den gleichen Desktop zu sehen. Mit virtuellen Applikationen, also AppV oder auch mit User Experience Virtualisierung. Das ist nichts anderes als eine User-Profil-Virtualisierung. Oder auch mit Folder Redirection. Alle drei in Kombination oder nur einzeln. Haben Sie die Möglichkeit, immer den gleichen Desktop zu sehen. Überall. Und vollkommen egal, ob das im internen Firmennetzwerk ist oder von zu Hause. Eben mit Direct Access und Sie sich mit Direct Access ins Firmennetzwerk verbinden oder auch mit Windows to Go. Das heißt, auf Windows to Go hätten Sie eben auch genau das gleiche Profil wie auf anderen Systemen auch.
Gut. Oh, dann sind wir beim Thema Sicherheit. Sicherheit ist immer ein schönes Thema, tut sich immer sehr viele neue Dinge auf. Im Einzelnen. Was Microsoft schon mit Windows 8 gemacht hat, ist auf eine sichere Plattform, inwieweit die Themen bekannt sind. UEFI als BIOS-Nachfolger, Secure Boot, das heißt nur signierte Betriebssysteme können gestartet werden, in Klammer, bevor mich wer fragt, ja, man kann trotzdem auch ein unsigniertes Linux oder sonst was installieren, man muss halt Secure Boot ausschalten, das muss auch sein. Microsoft schreibt in der Zertifizierung sogar vor, in der Hardware-Zertifizierung, dass das deaktivierbar sein muss. Auf x86 Maschinen. Ja. Oder man verwendet dann signierte Ubuntu oder sonst irgendwas. So, von der Idee her, nur ein signiertes Betriebssystem kann starten, sodass sich nicht irgendwas darunter schiebt, zum Beispiel ein Hypervisor oder irgendwas in der Richtung und mir dann sehr schwierig zu entdecken aus dem Betriebssystem quasi die Information abfischt. Auch in dem Zusammenhang Requirement, was diese Trusted Key Infrastructure so betrifft, dass Microsoft jetzt ab 2015 vorschreibt, dass jede Maschine einen TPM haben muss, der die Zertifizierung hat. Das ist derzeit nur der Fall, wir haben TPMs drinnen seit Jahren, also zumindest Version 1.2 jetzt, allerdings nur in Businessmaschinen. Wir nutzen diesen TPM auf verschiedene Art und Weise, zum Beispiel auch im Bereich Measured Boot, dass die Bootzeiten gemessen werden, um auch da zu erkennen, ob mit dem Betriebssystem was los ist. Wir nutzen es bei Virtual Smart Card, zum Beispiel auch bei Microsoft selbst, haben wir zwar physische Smart Cards immer noch, ja, für die Rechner selber benötigen wir sie allerdings nicht mehr, da haben wir Virtual Smart Card, also nutzen dieses Trusted Platform Module zum Abspeichern unserer persönlichen Zertifikate, damit wir damit auch dann einen Zugriff kriegen auf unsere VPN, Direct Access etc. Das wäre dann vor allem im Zusammenhang, was Sheryl schon gesagt hat, über die Auto-Triggered VPNs, dass meine Applikation von sich aus aufbaut, die Verbindung ins interne Netzwerk. Also das sind die Dinge, die hier dazukommen im Detail. Neu jetzt in Windows 8.1 Fingerprint, dazu sage ich noch was, auch die Möglichkeit, damit weiteren Schabernack zu treiben, wie zum Beispiel, dass man auch im Store mit dem Fingerprint zahlen kann. Das heißt, wir gehen davon aus, dass unsere Implementation so gut ist, auch mit, wie heißt das, Tod-Lebend-Erkennung, ja, also der Finger, das können Sie sich vorstellen, Ja, also DBM-Verbesserungen. Ja, im Bereich, ich glaube, da werden wir eh dann in einer anderen Session noch genauer darauf eingehen, Management der Daten selber, wie du die Daten wieder löschen von irgendeinem Gerät, gerade im Bring-Your-Own-Device-Szenario. Ja, wie kann ich selektiv nur die Business-Daten löschen, beziehungsweise in der Infrastruktur auch entsprechende Dinge. Also das sind so quasi die Themen, die hier vorherrschen. Vielleicht auch da neu, das ist allerdings eher eine für Consumer, also für den Endverbraucher Erneuerung. Device Encryption ist, also BitLocker wird jetzt auf jeder Edition unterstützt. Ja, das heißt, bei Vista war es nur Enterprise, bei Windows 7 war Enterprise, Windows 8 war auch die Professional und jetzt hat es jede Version. Ja, was ist dafür natürlich notwendig, da bin ich eh noch neugierig, natürlich brauche ich einen BitLocker Recovery Key auch irgendwo, der wird beim Consumer dann im SkyDrive gespeichert, weil andernfalls würde er sich sehr effektiv wirklich aussperren, wenn er hier mit der Verschlüsselung hadert oder die Festplatte mal woanders reinstecken will. Also eigentlich gewollte Szenarien, die halt im Enterprise-Umfeld so mehr abgefangen werden, dass ich im Active Directory meinen Recovery-Key habe. Im Privatbereich muss man das halt in dem Fall aus der Cloud holen. Ja? Beziehungsweise wenn die Daten in Bewegung sind, auch die entsprechenden Änderungen. Ja? Malware-Resistance, ein paar Dinge habe ich da gesagt, das sind einfach die Microsoft-Dinge. Secure, by default, secure, by design und diese Dinge, wo sie halt was tut. Da sind auch Defender neu in einer neuen Version, der jetzt auch Verhaltenserkennung drinnen hat. Denke, dass das ganz vernünftige Dinge sind. Ich möchte nur auf eine kurze aktuelle Geschichte auch eingehen. Vielleicht haben Sie es gehört, dass es im Zusammenhang mit DBM hier Bedenken gegeben hätte. Da hat es entsprechende Meldungen gegeben, dass DBM ganz gefährlich ist und das Deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hätte eine Warnung rausgegeben. Tatsächlich haben sie keine Warnung rausgegeben. Das ist für viele Leute sicherer, nur ich muss mir halt bei solchen Dingen dann auch wirklich überlegen, inwieweit das in meine Infrastruktur reinpasst und welche neuen Risiken tue ich da rein quasi mir holen, wenn ich auf eine Trusted Infrastruktur setze. Kleines Beispiel, wenn ich einen PIN-Code auf meinem Handy aktiviere und du gibst mir jetzt dreimal den Code falsch ein, dann ist es gelöscht. Das ist für meine Daten nicht gut. Der Umkehrschluss, jetzt aber keinen PIN-Code zu verwenden und dann mehr Sicherheit zu haben, ist ein Blödsinn. Ja? Ähnlich verhält sich das bei diesen Dingen. So, Fingerprint, ich habe das als Beispiel jetzt extra nochmal rausgehoben, weil Windows 8 ja schon einiges verändert hat. Ja, je nachdem, wie ich die Policies einsetze, kann ich beispielsweise die Bildpasswörter, einen Bildcode verwenden, wo ich irgendwelche Gesten auf meinem Bildschirm herumzeichne. Ich könnte einen PIN eingeben, das Passwort. Ich logge mich ein über Virtual Smart Card. Das heißt, die Bandbreite an Möglichkeiten, wie ich mich authentifiziere, wird breiter. Das ist quasi das Nächste. Wir gehen davon aus, dass das Enterprise ready ist und haben die Fingerprint-Software mit an Bord. Das heißt, ich brauche hier keine Third-Party-Software mehr. So, das war so Sicherheit. Ich bringe jetzt noch einmal was Bunteres auch rein, und zwar die Geschichte mit SkyDrive und Startscreen und was damit zu tun hat. Weil es hat ja auch einen direkten Impact auf die Sicherheit. Ich habe ja hier ein System, wo zwei Identitäten quasi drinnen sind. Einerseits die Business-Identität, bin Domain-User, habe Group-Policies, auf der anderen Seite auch all das, was so lustig mit mir selber synchronisiert. Meine Fotos und meine Bookmarks, das sind ganz lustige Dinge dabei, kann ich zum Beispiel auch sagen, wenn ich es schaffe, öffne mir Registerkarten von einem anderen PC, zum Beispiel kann ich da sagen, öffne mir bitte die Registerkarte von meinem Surface, was ich dort geschlossen habe, das heißt, er synchronisiert mir sogar die Webseiten mit meinem Rechner, er synchronisiert mir auch neu mittlerweile das Startmenü, ja, über meine Rechner drüber und so weiter. Das muss ich auch managen. Ja, und zwar einerseits als User bin ich angemeldet mit meiner Live-ID, heißt jetzt neuerdings Microsoft-Account. Das ist das, was ich verwende, um mich, glaube ich, auch zu der Veranstaltung anzumelden und auf meinem Phone und Xbox und so weiter. Ja, und das verwende ich hier auch und damit werden meine Einstellungen synchronisiert. Das ist eine Riesengeschichte. Wahres Beispiel von heute in der Früh. Ich habe meinen Rucksack etwas mit Geschwindigkeit genommen. Der war leider offen und mein PC ist 2 Meter hoch, 3 Meter weit ungefähr, geflogen und relativ laut. Also ich hätte fix damit gerechnet, dass die Maschine hin ist. Wäre es für mich ein Problem gewesen? Ja, sicher, ja, aber nicht nachhaltig. Warum? Die Business-Daten kriege ich vom Unternehmen her. Also ich hoffe auch am PC noch einen. Das heißt, mein Office und so weiter habe ich drauf. Meine Dateien, ja, die im Business habe ich da von SkyDrive at Microsoft, das ist das SkyDrive Pro, da ist der SharePoint dahinter, der mir alle meine Dokumente synchronisiert, die businessrelevant sind. Die privaten Daten, ja, die habe ich auf dem normalen SkyDrive, wo er mir die Musik und Bilder und die ganzen privaten Geschichten synchronisiert. Als ein Bestandteil. Das ist jetzt, und das ist jetzt auch neu, dieses SkyDrive ist jetzt direkt integriert im Betriebssystem. Und auch die Applikationen können darauf Rücksicht nehmen und ihre Einstellungen, also ich rede jetzt von den Apps, die hier sind, auch synchronisieren. Das heißt, wenn ich was irgendwo gemacht habe, habe ich es auch am anderen. Wenn ich, nehmen wir ein anderes Beispiel, ich deinstalliere irgendwas. So, ich will nicht mehr FreshPaint haben. Ist zwar schade, ist eine wirklich tolle Applikation. Wenn ich jetzt sage, so ein Malprogramm, der Paint-Nachfolger quasi, ich möchte es deinstallieren, dann kriege ich auch hier die Frage, willst du es deinstallieren von diesem Rechner oder von allen meinen Rechnern? Auch meine Apps sind synchronisiert. Wenn Sie so wollen, habe ich damit eine Art Roaming-Profile für den Privatuser in einer neuen Version. Wir hatten ja Ansätze schon im ersten Teil, die ich auf der Business-Plattform eigentlich erst kriege, wenn ich so Dinge wie die Profilvirtualisierung einsetze, App und so weiter. Es ist ganz interessant, dass man da einiges reinholen kann. Unter anderem eben auch, das habe ich gesagt, der Startscreen selber. Das heißt, das ist derselbe Startscreen, wie ich ihn auf allen anderen Geräten habe. So, das will ich natürlich unter Umständen aber auch in der Firma managen. Ja, bevor wir wieder die Gruppenrichtlinie uns anschauen und Diskussion, wie es deaktivieren, noch ein Teil. Feedback, das wir auch gekriegt haben, ist auch, dass auch der Startscreen im Unternehmen irgendwie managebar sein sollte. Das ist gerade dann Thema, wenn ich nicht der Meinung bin, dass er jeder seine Kachel findet, um Outlook zu starten oder sowas in der Richtung. Ja. Und das kann ich jetzt. Das ist jetzt neu dazugekommen. Es gibt einen PowerShell-Befehl, wo ich das entsprechend setzen kann. Wenn ich es jetzt auch noch schaffe zu zoomen. So, und zwar kann ich mit einem Befehl Export Startlayout sagen, bitte tu mir nach C test23.xml, was auch immer, als XML, XLM. So, wenn ich jetzt
XLM.
Weiter. So, danke. Kaum schreibt man es richtig, funktioniert es auch schon. Und jetzt habe ich mir mein Startmenü-Layout abgespeichert. Das kann ich jetzt entweder woanders auch importieren oder, und das ist das eigentlich, glaube ich, Spannende, wenn ich kurz einmal nachschaue, auch da wieder in dem Fall, wie ich sogar darin für den Computer oder den User, kann ich das Startscreen-Layout festlegen. Das heißt, hier kann ich sagen, hier bitte am Server, Share, Marketing, was auch immer, ja, liegt dieses XML und nimm das. Damit kann ich auch allen anderen Usern vorgeben, welches Layout sie zu nutzen haben. Fragen dazu? Ja? So, jetzt wird es ein bisschen blöd, oder ich weiß es nicht, oder zumindest erklärungsbedürftig. Wenn ich diese Einstellung auf aktiv habe und einen Pfad setze, dann ist der gesetzt und kann nicht durch den User geändert werden. Wenn ich sage, ich möchte dem User einen Start geben und ihm zumindest die wichtigsten Applikationen in der entsprechenden Sache präsentieren, dann würde ich es in dem Fall bei Logonscript oder irgendwas in der Richtung, je nachdem was im Einsatz ist für Möglichkeiten. Es ist ein PowerShell-Befehl, es gibt den Export, es gibt auch denselben Befehl als Import-Variante, wo ich das nehmen kann. Das würde ich dann in dem Fall wohl bevorzugen. Das heißt, ich setze ihm einmal die entsprechenden Einstellungen. Wenn er sich dann verhunzt, könnte ich ja noch überlegen, ob ich irgendwo den Reset-Button, der ihm wieder die erste Einstellung gibt, macht. Ja? Also, dass ich es auf die Weise löse. Aber ich denke, es ist ganz vernünftig. Was natürlich da auch in dem Zusammenhang ist, ja, die App selber braucht er natürlich auch. Sonst sind sie da nicht sichtbar. Wie sind sie sichtbar? Auch da gibt es im Detail Änderungen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine App installiere aus dem Store, ist sie nicht automatisch im Startmenü sichtbar. Warum? Feedback, man installiert sich etwas, auf einmal ist mir alles zugekachelt, schaut aus wie Badezimmer, will ich nicht. Insofern Änderung, Standardeinstellung ist, ich muss mir aus dem Menü unten wo die Applikationen je nach Verwendung oder Name und so weiter ist, die entsprechende Applikation erst selber händisch anpinnen. Das heißt, wenn ich irgendwas neu installiert habe, das Disney Infinity, ja, dann könnte ich, dann könnte ich diese Applikation nehmen und sagen, tu sie an Start anheften, erst dann ist sie dort. Noch Fragen zu Die Frage war, brauche ich die permanente Serververbindung? Antwort, nein, nur initial. Ja, wenn er dann kein Update kriegt, kriegt er kein Update. Dann behält er den Stand bei, den er hatte. Absolut, ja. Weil er ja nicht hinkommt und damit sagt er nicht so, keine Applikationen oder so irgendwas in der Richtung. Es bleibt aber gesperrt. Das heißt, der User kann auch, wenn er, ich weiß nicht, der User ist kreativ, jetzt tun wir mal das Netzwerkkabel ziehen und dann werden wir schon was ändern können. Nein, das geht in der Form nicht. Ja. Was man aber sehr wohl tun könnte, und das sind auch die Möglichkeiten, ich meine, das sind jetzt theoretische Möglichkeiten, weil es ein bisschen entsprechend ausschaut. Sekunde. SkyDrive brauche ich nicht. Man könnte diese Dinge auch händisch editieren. Ich meine, es ist halt ein XML, man kann reingehen, man sieht auch die Dinge wie Gruppen, das ist der Gruppenname hier. Man sieht auch ein paar interessante Erkenntnisse, zum Beispiel den internen Namen von Xbox Video. Ja, habe ich auch erst gestern entdeckt. Und ja, also so die Späße kann man machen. Ich denke, es ist ein ganz vernünftiger Schritt, hier was zu machen. Ich meine, generell unser Vorschlag, bei auch was Apps, Bezug von Apps, ich komme dann später noch dazu, betrifft, ist sowieso ein anderer. Ja? Nämlich dem Endkunden im Unternehmen, also dem Benutzer, eigentlich ein Company-Portal zu präsentieren, wo er sich seine Applikationen, die er für notwendig betrachtet, selber beziehen kann, also Self-Service-Portale. Ich sage dann später noch was dazu. Ja, so. Es ist super sicher. So, Frage war, wie sicher sind denn die entsprechenden Verbindungen? Es werden ja diese Art von Daten werden synchronisiert über einen Public Cloud Service. So, jetzt haben wir alle gehört, wie Public Cloud Services so funktionieren. Die Verbindung ist eine gesicherte Verbindung, das heißt, hier sollte nichts passieren. Das SkyDrive Storage selber ist meines Wissens nach nicht verschlüsselt. Ja. Heißt aber, dass nicht jeder zugreifen kann, er ist trotzdem gesichert. Ja. Ich denke, naja, natürlich. Ja. Das sind ja Dinge, da geht es ja wirklich dann, ich meine, auch wenn wir SkyDrive immer als den Privatteil betrachten, natürlich werden diese Dinge auch in der Firma benutzt. No, na. Das sind ja die Dinge, um die ich mich kümmern muss bei einem Windows 8 Deployment schon oder 8.1 genauso. Was muss ich, darum haben wir ja dann die entsprechenden Policies, was muss ich abdrehen, was muss ich managen, welches Risk ist mir wert oder wichtig genug gemanagt zu werden. Das heißt, ich kann es als End-User machen, da gehe ich in die entsprechende Einstellung rein, kann eben auch sagen, was wird denn synchronisiert, ja, welche... Ja, Sie sehen hier sogar die erste Zeile hier bei mir, manche Einstellungen darf ich offenbar nicht treffen, weil es mir mein Systemadministrator gemeinerweise verboten hat, was will ich synchronisieren, ja, App-Einstellungen und so weiter. Ja. Nehmen wir zum Beispiel das Beispiel mit den Passwörtern. Ich finde es nach wie vor super, ich gehe zu einem Netzwerk, wo ich mit einem anderen Rechner war, aber mit dem noch nicht, ja, Chuck bin online. Warum? Weil er die Passwörter auch synchronisiert. Und ich bin mir sicher auch in dem Raum, ich mache jetzt nicht die Frage, gibt es einen oder anderen, der sagt, nein, never ever tue ich das. Ja, die Einstellungen gibt es. Wichtig eben als Aussage, per Default, wenn ich die Maschine aus dem Backerl nehme, ist das alles deaktiviert. Ich muss es als Benutzer einstellen. Kleiner Hinweis, ja, über Quick Settings ist das ein Knopfdruck und alles ist aktiviert. Aber trotzdem, ich muss es absichtlich einschalten. In der Firma werde ich wohl vorgeben, was da tatsächlich passiert.
Da gibt es die Möglichkeit, über SkyDrive Pro die Daten sicher zu gestalten. Das ist ja dann On-Premise. Und zusätzlich, weil ich ja so viel Spaß habe, Dinge abzudrehen, kann man den SkyDrive auch über Group Policy abdrehen. Das werde ich dann später sagen.
Ja, oder ich gleich jetzt. Schauen wir uns an. Jetzt habe ich ein paar Dinge gesagt, wie bunt sie sind. Jetzt kommt sehr undankbare Aufgabe, oder? Machst du ich bei weiß. Mir? Oder? Ja. So, die Frage war, wie ist das jetzt mit den zwei Identitäten? Ich habe diese Privat- und die Firmenidentität, bin Domain-User, bin aber auch dieser Microsoft-Account wieder oder Microsoft-Konto, wie der neue Name heißt. Man sieht das vielleicht hier, was hier passiert. Ich habe hier meinen Namen stehen und habe hier das Domänenkonto und damit verknüpft auch die, oder mit dem PC eigentlich verknüpft die private ID, die ich hier eingegeben habe. Bei der privaten ID, die ist gespeichert, da habe ich mich einmal authentifiziert, muss auch den Rechner, wenn Sie das machen, das erste Mal mit einem Rechner, dem wird noch nicht vertraut, dem Rechner. Ja, das heißt, ich habe den Sync noch nicht aktiv oder zumindest nicht voll aktiv, muss dann noch über, man kriegt entweder SMS zugeschickt oder E-Mail, so einmal Code, diesen PC nochmal bestätigen, dass er auch wirklich mir gehört. Dann ist das Konto quasi hinterlegt. Ich muss mich da nicht noch einmal extra anmelden, beim Privatkonto. Ja? Beim Domänenkonto gelten die Richtlinien des Unternehmens, das heißt auch was Passwort, Policy etc. betrifft, da wird es dann nicht gehen, dass ich ein Auto-Sign-In überall habe, zumindest nicht out of the box, also dann habe ich quasi diese zwei Welten. Fragestellungen gibt es natürlich trotzdem. Und zwar eher aus der rechtlichen Natur, die ich managen muss. Gib mir ein Beispiel. Wenn ich da meine Urlaubsfotos drauf habe, privater Natur, und der Systemadministrator ist der Meinung, dass ich doch ein Bösewicht bin und killt mir meinen PC, macht eben so einen Remote Wipe, sperrt mir alles, dann komme ich nicht mehr auf meine Urlaubsfotos. Guter Punkt, wenn ich sie im SkyDrive gespeichert habe, ist mir das auch wurscht. Ja? Aber nehme an, ich habe halt irgendwo private Daten auch drauf. Ja? Also da kann durchaus was passieren. Ja, der umgekehrte Fall, mir wird mein mein Microsoft-Konto gesperrt, warum auch immer, ja, auf dem PC kann ich mich trotzdem noch anmelden. Vielleicht auch zur Anmeldung, weil ich das oft lese, auch der Endanwender hat immer noch die Möglichkeit, sich mit einem lokalen Konto anzumelden. Ja, man wird darauf hingewiesen, gibt eine E-Mail-Adresse ein, aber ich muss nur sagen, lokales Konto und noch einmal lokales Konto und dann habe ich auch wirklich ein lokales Konto. Das heißt, diese Dinge sind optional. Brauche ich ein Microsoft-Konto im Firmenkontext? Das wäre vielleicht auch noch eine Frage, die immer wieder kommt. Brauche ich es? Ja, in einem Punkt, und zwar dann, wenn ich Apps aus dem Public Store beziehen will, dann brauche ich immer noch zwingend ein Microsoft-Konto, also so eine Privatgeschichte. Hier wieder die Trennung, das hängt jetzt mit dem Bring Your Own Device zusammen. Microsoft sieht das Microsoft-Konto, SkyDrive und die Dinge wirklich als privat. Das heißt, ob der Endbenutzer jetzt ein Konto hat oder nicht, ist sein Problem, aber nicht das der Firma. Wo spießt sich das? Wenn ich als Firma der Meinung bin, im Store, keine Ahnung, das ist eine Applikation, die ich jetzt unbedingt brauche, ist diese hier, NetBanking, ja, die brauche ich jetzt unbedingt, ja, braucht aber der User dennoch ein Microsoft-Konto. Frage beantwortet? Passt. So.
Gut, abdrehen. administrative Vorlagen. Was wollen wir denn eigentlich
Computer abdrehen? Computer oder
jetzt, ich weiß nicht. SkyDrive, oder?
Keine Ahnung. Ja. Benutzer oder Computer? Mir ist wurscht.
Benutzer oder Computer? Es ist vollkommen egal. Windows-Komponenten. Gut. Store. Store-Anwendung deaktivieren. Und? Doppelblick?
Nein, ich mache das jetzt nicht.
Und aktivieren.
Ja. Ich klicke nicht auf OK. Damit wäre das Tor deaktiviert. Frage war auch, glaube ich, in dem Zusammenhang, kann ich Applikationen aktualisieren, die built-in sind, wenn ich keinen Store-Access habe? Antwort ist, glaube ich, immer noch nicht. Oder kann ich? Brauche ich eine Live-ID?
Du brauchst eine Live-ID.
Hm, immer noch. Okay. Andere Dinge noch zum Abdrehen? Ja, ich glaube, das brauchen wir jetzt zeigen. Ich kann so ziemlich alles konfigurieren, was in dieser Privacy-Geschichte Thema ist. Ja. Ich finde es trotzdem da oder dort natürlich schade, wenn man es tut. Kleiner Tipp für Unternehmen, ich habe die Erfahrung gemacht, die Frage, ob Store und so weiter aktiv sein soll oder nicht, ist eng verknüpft mit der Frage, ist Facebook auf der Perimeter oder auf der Firewall gesperrt oder nicht? Und lustigerweise ist die Antwort auf die Store-Geschichte oftmals sehr artverwandt, auch das Ergebnis mit dieser Facebook-Geschichte. Es gibt Unternehmen, die sperren alles, ja, mit dem Ergebnis, dass dann der User mit dem Telefon auf Facebook ist, aber anyway. Also das nur als Tipp, dass, wenn man sich da ein bisschen Diskussion ersparen will. Sonst noch irgendwas?
Was wollten wir eigentlich?
Ubuntu-Desktop.
Das war's,
GPO. Na, die Ubuntu-Desktop-Geschichte muss man
genau.
Auch noch
gebucht. Rechte Maustaste. Ah, super, danke dir. Booter Desktop abdrehen oder beziehungsweise aufdrehen. Ist eigentlich sehr einfach. Hier beim Anmelden anstelle der Startseite den Desktop anzeigen. Und es gibt auch die Möglichkeit, das existiert leider noch nicht in den Templates, aber es gibt auch die Möglichkeit, das über Registry Keys zu gestalten. Das heißt, so können Sie, darf ich deinen Rechner rebooten?
Na, nein.
Tu das nicht. Okay. Aber es funktioniert. Ich habe schon getestet.
Ja. Nicht auf Übernehmer. Das Windows 8 Verhalten war nach dem First Login immer auf den Startscreen zu kommen, diese Darstellung. Und jetzt gibt es einige der Meinung, ich stelle es wieder jetzt ein bisschen kritisch dar, nein, das erste Verhalten, wenn der User in der Früh den Rechner startet, ist eine halbe Stunde auf dem Desktop-Hintergrund zu starren.
Also ähnlich den Tablet-Szenarien, also nicht in Tablet-Szenarien, genau. Sondern dann, wenn der User einen Desktop hat, wie wollte er zumindest einen Desktop zuerst sehen.
Und jetzt kann man das ermöglichen und das ist im Prinzip die ganze Geschichte. Es ist ja eine andere, das weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, auch ist das da auch, oder kann ich woanders, daneben, das ist der neue Task Manager, ist Alib. Desktop-Hintergrund auf der Startseite anzeigen, das wäre hier die Option, die ich Ihnen zuerst im Modern UI bzw. im Anpassen schon gezeigt habe, beziehungsweise also dass ich da ist beim Aufrufen der Startseite automatisch die alle Apps anzeigen, ja, dass ich das hier also als Starteinstellung habe. Ja. Einfach Konfiguration, wie man glaubt, dass der Benutzer besser dran ist, wenn er das entsprechend einstellt. So, jetzt haben wir uns eben zu lang aufgehalten mit die Startseite selber. Der Desktop ist der Desktop, wie er früher war. Diese Startseite ist das Startmenü, wie es früher war, nur dass jetzt ein bisschen sich bewegt. Naja, das ist genau die Diskussion, die im Internet gibt, für die Stream dabei ist. Er hat nicht das Startmenü, wie es früher war mit den Programmen. Das hat er nicht. So ist das Feedback. Unsere Antwort darauf ist, das hier ist das Startmenü. Er hat hier seine Programme und seine Verknüpfungen. Und damit startet er die. Die Antwort dann, die darauf immer kommt, nein, meine User können nicht auf eine Kachel klicken. Und das ist da, wo ich jetzt die Diskussion auch notgedrungen beende, weil es keine technische Argumentation mehr ist.
Ja, nein, also es gibt die Möglichkeit.
Das kann ich natürlich auch machen. Es auch da. Darum gibt es ja manche, die sagen, na, ich installiere mal ein Tool nach, um genau das zu haben und die haben im Endeffekt dann nur eine optisch andere Anordnung davon. Das ist ja auch das, letztlich ist ja, könnt ihr sagen, das ist das Windows 95 Startmenü, nur bunter. Ja, korrekt.
Ja, kann ich dich kurz unterbrechen? Ja, da gibt es auch die Möglichkeit, um, wenn man Applikationen starten will, natürlich auf Suche zu gehen. Das heißt, man tippt den Namen der Applikation GPEdit. Zum Beispiel
.msc.
Ja. Man findet schon und startet das.
Genau.
Ja, startet das. Ich arbeite.
Absolut, auch da wieder werden Sie sehen, dass es immer noch zwei Systemsteuerungen gibt, nämlich eine, wo wir glauben, die ist für den User besser geeignet und dann in verschiedener Güteklasse, für die Stream, die Frage war Druckereinstellungen, für die halt mehr wollen, die gibt es halt die Menüs, die genau gleich ausschauen.
Also ja,
das
Sie
heißt auch Geräte und Drucker, Device Manager und so weiter.
Geräteeinstellungen, genau, da kommen Sie zum Device Manager oder auch, es stellt hier eben die Suchergebnisse im Internet dar, aber so kann man es immer noch
immer. Genau. Das wäre der Gerätemanager, wenn man so will, in der User-Ansicht. Ja, die wird trotzdem das Feedback kommen, jetzt habe ich es zweimal, ja natürlich, klar. Ja. Die Frage war, was kann der User am Desktop, was er im Startmenü nicht machen kann, beziehungsweise umgekehrt, im Startmenü Dateien anlegen? Ja, natürlich. Ja. Das heißt, ich kenne die Hinweise. Die Frage ist, haben Ihre User tatsächlich im Startmenü gearbeitet? Ja, kann er ja. Das kann er ja. Die Frage war, der User arbeitet, schauen Sie mal, ich meine, ich wollte es ja verstecken, ich habe es vergessen, den Ordner dann zu verschieben, wie mein Ordner da heißt. Ja, und warum heißt das so? Ne? Weil normalerweise nach immer einer Woche ja, liegen diese ganzen von Kinderurlaub bis und so weiter auf meinem Desktop herum. Ja, das hat sich ja nicht geändert. Lassen Sie sich nicht, das ist die große Fragestellung, die eben diskutiert wird. Nur weil das Startmenü anders ausschaut, heißt das ja nicht, dass der Desktop in irgendeiner Art und Weise Funktionalität verloren hat. Hm? 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 Genau, aber die Frage, ob das Startmenü jetzt gut ist oder nicht, ist genau die Frage, die bei Windows 8 war. Wir haben ja schon ein paar Dinge gezeigt, wo Microsoft sagt, okay, da machen wir es anders. Nur bei dem Feedback, ja, es schaut anders aus, sage ich Ihnen ganz, ganz offen, ja, es schaut anders aus. Die Funktionalität des Startmenüs war seit jeher zwei Dinge, oder seit jeher zumindest in den letzten Versionen, nämlich einerseits Programme starten. Davon gehen wir aus, dass das auch bei einer Kachel funktioniert. Suche, auch das habe ich drinnen. Diese zwei grundlegenden Funktionen haben wir drinnen. Ich denke, auf eine sehr gute Art und Weise gelöst, dass es anders ausschaut als früher. Ja. Ordner ja, Access auch, also Programmverknüpfungen, Einzeldateien nicht ohne Trick. Ja, was ich. Ja. Ja, why not? Es gibt ja auch die Tools, die im Stream dabei waren. Warum kann ich nicht auch eine Einzeldatei hier ins Startmenü drauffügen? Ja, wäre sicherlich auch interessant. Wir gehen trotzdem davon aus, dass das keine Arbeitsoberfläche ist im Sinne von, ich tue jetzt da auch irgendetwas außer Programme starten und mir Infos holen. Aber die Idee ist gut. Ich meine, was wir ja auch sehen, wo es eine Änderung gegeben hat, sind beispielsweise, was hier sehr oft auch genannt wird im Rahmen der Recent Documents, wo wir ja auch Änderungen gemacht haben, wo beispielsweise die Recent Documents ja jetzt gewandert sind, wenn man so will, in die Applikation selber. Danke. Und hier die zuletzt verwendeten Präsentationen, ja, auch wieder synchronisiert mit allen anderen Instanzen, wo ich das öffne, was natürlich auch wieder Hit ist, wenn ich auf mein Windows Phone greife, habe ich dieselben Last Documents wie auf den anderen Rechnern, ich habe meine Datenquellen, mit dem Nachteil, dass die ursprünglichen Recent Documents, wo sie früher waren, auch auf einer Windows 7 oder Vista Maschine, so nicht mehr dort sind. Ja, Änderungen. Damit wären wir bei, Sie sagen ganz richtig, das bräuchte ich nicht nur so toll und so gut, das habe ich jetzt so also gefügt, wie im PowerPoint und in den Office-Programmen, das hätte ich gern woanders auch. Absolut, das wäre dann das Development-Thema, was ich auch noch bringen möchte, wo wir, ich mache jetzt mal die Kurzfassung, wo wir den Developern auch sagen, hey, nutzt die Möglichkeiten des Syncs. Genau das, damit ich Dinge, das sind nicht nur Recent Documents, das sind ja auch Einstellungssachen und so weiter, auch für alle anderen Applikationen haben kann. Und ich denke schon, letztlich, man kann es drehen und wenden, wie man will, für die, die es wirklich nicht wollen, im Unternehmen oder privat, gerade dann, wenn es sich um IT-Pros handelt, das heißt, wir Personen, die prinzipiell wissen, wie man ein Programm startet und installiert, ja, na, dann installiert man halt irgendeins der Tools. Es ist Windows. Ich kann das tun. Ich brauche 30 Sekunden und habe es so, wie ich es brauche. Oder ich verwende die Standardeinstellung. Sie wissen vielleicht, ein großer PC-Hersteller liefert jetzt neuerdings auch ein Startmenüersatz mit, weil er eben der Meinung ist, die Klientel, die das so wünscht, ist groß genug. Why not? Es ist Windows. Und das hat es immer gegeben und wird es immer geben, dass manche sagen, durchsichtige oder nicht durchsichtige Fensterrahmen, mit dem kann man nicht arbeiten, je nachdem. So, ich tue jetzt aber weiter, sonst komme ich mit dem Thema nicht durch. Machst du das? Mache ich das? Haben wir das eh schon? Im Prinzip die.
Bin ja dabei, sollte jetzt kommen.
Ja. Mach du das.
Gut. Passt. Das heißt, wir können jedes Szenario abdecken. Also sei es eben VDI-Szenarien oder auch, ja, da geht es um Bring Your Own Device. Bring Your Own Device ist ein Synonym für Consumerization. Ja. Wie Stefan Sennebogen heute in der Früh bereits gesagt hat, Consumerization of IT. Es gibt das Szenario Bring Your Own Device, das heißt, User, die ihre eigenen Geräte mit ins Firmennetzwerk nehmen, oder auch, was wir haben, Choose Your Own Device, das heißt, wir können aus allen möglichen, oder nicht allen möglichen, wir haben leider nicht die Wahl, alle möglichen Geräte auszusuchen, sondern aus einem Pool von Geräten uns das auszusuchen. Und in diesem Bereich, Bring Your Own Device, hat sich einiges geändert. Ja. Das heißt, wir können Workplace Join machen. Georg hat darüber vorher ein bisschen erzählt. VDI-Szenarien sind möglich, VDI-Szenarien sind überall möglich. Nicht nur eben auf Windows-Geräten, sondern auch auf Android oder auch auf iPads. Ja, leider. Windows to go und Device Management unterstützt eben auch andere Hersteller. Die Wahl des Geräts kommt darauf an, eben was Sie in dem Unternehmen einsetzen wollen. Ja. Wollen Sie die volle Kontrolle über Ihre Systeme haben, haben Sie Ihr Enterprise Management, dann ist Ihre Wahl Windows 8.1 Pro oder Enterprise. Wenn Sie sagen, okay, einige meiner User, und ich habe eine User-Segmentierung gemacht oder beziehungsweise Personas in dem Unternehmen identifiziert, die mit anderen Geräten auch arbeiten können, die eine lange Laufzeit, Akkulaufzeit brauchen, wäre die Wahl dann eben auf ARM-Geräte oder auf Windows 8.1 RT fallen. Welche Managementmöglichkeiten haben wir in diesem Bereich? Also ist ganz einfach. Auch, was auch für Windows Phone 8 gilt, Exchange, Active Sync. Das ist aber sehr basic. Es gibt auch noch die Möglichkeit über jetzt OpenMDM, und jetzt schauen wir mal, ob ich das gemerkt habe, was das heißt. OMADM ist ein Protokoll. Das ist Open Mobility Alliance Device Management. Ja. Das ist ein offenes Protokoll, das verwenden andere Hersteller auch, auch Microsoft jetzt. Wir haben auf unseren Geräten einen Agenten installiert, der Schnittstellen eben offen hat in Bezug auf das Management von Drittprodukten, wie zum Beispiel auch Mobile Iron, wenn Sie das haben, oder Zempress. Ja, Workplace Join. Mit Workplace Join können Sie Ihr eigenes Gerät mitnehmen, ins Firmennetzwerk anschließen und auch, was sehr von Vorteil ist, Sie brauchen es nicht Domain joinen. Das heißt, die IT-Admins wollen ja eine gewisse Kontrolle auch haben in Bezug auf den Zugriff auf interne Ressourcen. Ja, damit ist es möglich, eine gewisse Kontrolle eben, aber nicht die volle Kontrolle wie von einem Domain-Join. Sie können Ihre persönlichen Geräte registrieren und es ist sehr einfach dann für den User auf Firmenressourcen zuzugreifen. Es ist auch möglich, das Device Enrollment mit Windows Engine zu machen, aber man muss es aber nicht tun. Das OpenMDM oder Open Mobile Alliance Device Management ist ein offenes Protokoll, wie schon vorher erwähnt. AirWatch gehört auch dazu, Zempress, Mobile Iron. Gut. Und auf ARM-Geräten gibt es auch einige Enhancements diesbezüglich. Eben Outlook 2013 RT ist dabei. Wir unterstützen Third-Party MDM-Produkte mit OMADM. Wir können Workplace Join machen und eben auch über Workfolder auf Firmendaten zugreifen und diese auch offline oder online synchronisieren. Wie managt man all diese Geräte, also wie bewahrt man die Kontrolle über alle Geräte? Aber es gibt die Möglichkeit eben über System Center Configuration Manager, können Sie Ihre vollwertigen Windows-PCs managen, sowohl Tablet als auch Desktop. Auch RT-Geräte lassen sich managen, unter Zusatz von Windows Intune. Mit Windows Intune lassen sich auch die Phones verwalten und Sie können nicht nur eben über Exchange, Active Sync die Policies auf diesen Geräten bestimmen, sondern auch über zusätzlichen Policies, die Sie dann definieren. Und da gibt es nicht nur eine vordefinierte Anzahl an Policies, sondern eben als Neuigkeit mit OMADM können Sie so gut wie alles damit bestimmen, weil das so ungefähr funktioniert wie die Einstellung von Registry Keys auf diesen Geräten. Das Einzige, was wir nicht unterstützen mit Windows Intune, ist leider jetzt zurzeit noch BlackBerry. Das heißt, wir unterstützen Android, iOS, macOS X. Gut. Ja, da werde ich jetzt einmal kurz drüber gehen. VDI ist ja nichts Neues. Es hat jetzt eine Verbesserung gegeben in Bezug auf Windows 8.1. Das sind die klassischen Szenarien, die Sie möglicherweise schon haben. Sie können über Desktop-Sessions gehen. Das ist das typische RDS-Szenario, also Terminal Services-Szenario. Das gibt es übrigens auch schon seit Windows 8 und Windows Server 2012. Sie können Pool-VMs haben, das heißt eine gewisse Anzahl an Usern greift auf einen reduzierten Satz an Images zu, oder Sie können jedem User ein Image zuweisen. Es kommt darauf an, wie viele Ressourcen Sie den Usern zur Verfügung stellen wollen. Und Sie können von überall mit jedem Gerät arbeiten. Was neu dazugekommen ist zu Windows 8, ist eben Remote Effects, das heißt die Unterstützung von lokalen Geräten ist besser geworden. Sie können über USB auf die Daten aus dem USB-Stick zugreifen, Sie können auch Ihre Soundkarte nutzen oder gewisse Eigenschaften der Grafikkarte. Windows 8.1, da gab es eine Verbesserung, die okay. In Bezug auf Session Shadowing. Das war ja in Windows 8 nicht so der Fall, dass Administratoren eben das, was User tun, auf ihrem, in ihrer Session mitverfolgen können und das auch mitgestalten können. Und jetzt ist es mit Windows 8.1 möglich. Voll praktisch. Client Hyper-V gab es auch bereits in Windows 8 und wird es auch weiterhin geben unter Windows 8.1. Und jetzt
geht's weiter. Jetzt sind wir eben im App-Thema. Das App-Thema ist für uns, oder das Entwicklungsthema, unglaublich spannendes, weil wir darin in der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft eigentlich die Stärke der Plattform gesehen haben. Und zwar einerseits haben wir traditionell starke Developer-Orientierung immer gehabt. Was aber jetzt dazu kommt, ist, dass wir unsere Produkte, das ist jetzt auch ein bisschen Roadmap, auf eine gemeinsame Basis stellen. Wir haben teilweise schon wirklich dieselben Komponenten oder Teilbereiche drinnen. Ich gebe ein Beispiel, Windows Phone, Windows 8 haben bereits zu weiten Teilen denselben Kernel. Das heißt heute noch nicht, dass ich auf einen Knopf drücke und es poppt mir links die Windows Phone App und rechts die Windows 8 App und vielleicht noch die Xbox One App und so weiter raus. So weit noch nicht, aber so in die Zielrichtung ist hier erkennbar. Das ist natürlich auch die unglaubliche Stärke dieser Plattform. Wenn man sich jetzt nur auf Windows 8 konzentriert, ja, auf Windows 8 für, so jetzt kommt es darauf an, Consumer, für den Enterprise-Kunden, bieten natürlich Apps auch ein spannendes Thema an. Es hat sich da sehr, sehr viel getan. Ja, es hat bei Windows 8 in dieser WinRT entsprechende APIs gegeben. Einige davon werden abgedatet mit neuer Funktionalität. Es kommen neue dazu, also Dinge, die in WinRT nicht gegangen sind. Klammer Anmerkung. Und in .NET oder ich programmiere für einen Desktop und so weiter, ja, natürlich, alles weiterhin. Ja. Hier spreche ich wirklich von der App-Entwicklung. Da sind eben einige dazugekommen. Manche davon gehen auch jetzt vom Desktop in die neue Welt hinein. Auch das auf vielfachen Wunsch. Das heißt, wir nähern uns hier einem, glaube ich, sehr interessanten Zustand. Es gibt ja auch die öffentlichen Aussagen bereits, wenn man irgendwann einmal für die Xbox One programmieren möchte, sollte man sich jetzt Windows 8 anschauen. Und das sind ja, das sind auch wieder Szenarien möglich, auch für Enterprise-Kunden. Nicht nur zum Spielen. Die Xbox als quasi Rechner, um auch Applikationen laufen zu lassen, ist da sicherlich ein spannendes Thema auch in Zukunft. So, wenn wir jetzt sagen, okay, aber jetzt bleiben wir schon schön am Enterprise-Rechner, gibt es eben die entsprechenden Anwendungen, entweder für den Kunden draußen, also Bankkunde, oder natürlich auch die Kunden, von die intern sind. Also internal, wir sagen immer die Line-of-Business-Apps dazu. Also alles das, was nicht im Store ist. Interessant wird es natürlich auch bei internen, bei Line-of-Business-Applikationen und auch, Sie haben von HP, glaube ich, wenn ich es richtig mitverfolgt habe, ein paar Devices und Aufsätze gesehen für Geräte, Card-Reader dran und so weiter. Ich habe da was anderes noch mitgenommen. Das ist von einer Firma eigentlich nur so ein Aufsteller für ein Surface, wo man sein Surface reintut, den Kartenleser dabei hat, Drucker anschließen kann, fertig. Interessant für Point-of-Sale-Geschichten. Das ist etwas, wo wir auch enorm viel Potenzial sehen, überall dort, wo entweder rein intern, Steuerung, sonst irgendwas, Kunde, ja, sich selber irgendwas zusammenspielt, ja, gäbe es auch in einer anderen Geschmacksrichtung mit Windows 8 Embedded, 8.1 Embedded, wo ich auch die Applikationen laufen kann, wo es auch noch etwas gibt, was in dem Fall neu bei 8.1 ist, nämlich Assigned Access. Es hat nicht nur Embedded, hat jede bestimmte Windows-Versionen haben den drinnen. Das ist, ich lasse eine Applikation als Kiosk-Mode laufen. Nicht der Benutzer kann nicht aussehen, kann nichts ändern, kann nur diese eine Applikation benutzen. Das heißt, das stelle ich irgendwo hin, ob das jetzt die Restaurant-Bestell-App ist die, oder irgendwas anderes, wo ein Endkunde damit dann zu tun hat, völlig egal, das kann ich damit machen. Ja, abgebildet ist ein Check-in-Beispiel. Interessanterweise springen gerade Fluglinien momentan sehr auf dieses Thema auf. Ja, bin mir aber sicher, dass es andere Branchen auch gibt, wo einfach erkannt wird, ja, das ist genau das, was wir brauchen. Nicht, weil ich es nicht mit anderen Geräten und Devices, Betriebssystemen auch machen können, schon, sondern eher wieder wegen der Development Story, weil das bekannt ist, use what you know, kann ich eben meine Dinge bauen. Also Assigned Access. Wir haben jetzt auch in letzter Zeit sehr oft angefangen, das ist ein kurzer Erfahrungswert, den ich noch bringen möchte, ist nicht neu das Thema, es gibt seit Windows 8, aber offenbar springen genau jetzt immer mehr Firmen auf mit Sideloading und intern, wie rolle ich das aus? Da gibt es ein paar Dinge, die man wissen muss. Jetzt einerseits kann ich mir jede App aus dem Store beziehen, solange ich eben eine Internetverbindung habe, die manchmal auch beim Betrieb von Applikationen ganz vernünftig wäre und eine Live-ID brauche. So, auf der anderen Seite, ich kann auch sideloaden. Ich kann auch unter vollkommener Ausschließung sämtlicher Microsoft Store Zertifizierung, Bund und UI und was weiß ich was für Anforderungen meine eigene App auf meine Rechner in der Firma deployen. Aber, und das sind eben die Dinge, was brauche ich denn dafür, damit das funktioniert? Und da gibt es ein paar Voraussetzungen, nämlich Enterprise Sideloading ist eine Enterprise-Funktionalität. Ich brauche dazu entweder ein Windows 8 oder 8.1 Enterprise, da ist das freigeschalten. Es ist nicht von Microsoft gewünscht, dass man sich, der Store soll für den Endkunden sicher sein. Der soll sich die crappigste App runterladen können und immer noch sicher sein. Ja, es soll natürlich die guten Apps auch runterladen, ist auch klar, aber diese Sicherheit. Deswegen ist das Sideloading bei Normalrechnern gesperrt. Enterprise Sideloading, entweder Windows 8 Enterprise oder ich muss sogenannte Sideloading Keys beziehen. Das sind Macs, mit denen dieses spezielle Enterprise-Feature für nicht domain-gejointe Rechner, Windows 8 Pro oder RT-Geräte freigeschalten wird. Ja? Ohne den Key läuft es nicht. Es gibt für Testzwecke, ich möchte mal meine App da testen, die Möglichkeit im Visual Studio eine Test-App zu generieren, ist ein Testzertifikat. Aber das ist nicht für Produktiv-Deployments. Also ich brauche diese Sideloading-Keys, dann brauche ich noch, ich muss die App signieren, kann aber ein eigenes Zertifikat sein, brauche ja nichts kaufen, dann muss ich das Zertifikat halt ausrollen. Was noch? Ja, und eine Group-Policy setzen. Ja, das heißt, im Prinzip, wenn man es weiß, kein Problem. Wenn man erst nachher drauf kommt, dass das eigentlich ein Requirement gewesen wäre, verteuert es das Projekt ein bisschen. Vielleicht noch, was kann ich noch tun? Ich kann es installieren oder provisionieren. Das ist eher dann das Thema, wie kommt denn der Endanwender zu seiner App. Der Unterschied zwischen den zwei Dingen, provisionieren ist im Betriebssystem Image mit dabei. Können maximal 24 Apps auf die Weise transportiert werden. Fragen Sie mich nicht, wie man auf die Zahl gekommen ist. Sonst installieren. Wenn man es richtig macht, Stichwort Zertifikat ist ausgespielt und so weiter, braucht für die Installation der Endanwender keine Adminrechte, der kann sich seine interne App runterladen. Und das ist es. Jetzt kann man noch überlegen, okay, und wie kommt er denn zur App? Und das sind die Deployment-Optionen. Ich möchte es fast abkürzen, irgendwie. Ja. Hauptsache, er kann auf letztlich ein PowerShell zugreifen. Das heißt, erste Option, klickt von mir aus auf einer Webseite intern, auf einem internen Portal, auf ein PowerShell-Skript, das wird ausgeführt. Kann bestehende Softwareverteilung nehmen oder Intune System Center. Die bieten mir auch an, ein Company-Portal, wo meine Applikation, wo sich das Self-Service-Portal, wo sich der Benutzer selber die Applikationen holt. Habe ich das nicht im Einsatz, aus welchem Grund auch immer, es gibt auch einen Company-Store, die Applikation heißt auch so, ist auf Codeplex, das ist eine der größten Open-Source-Plattformen, wird von Microsoft betrieben. Dort ist ein Projekt drauf, das im Prinzip den Company Store, den ich mit Intune kriege, nachbildet. Ja? Hat keinen Support von Microsoft, ist zwar von einem Mitarbeiter, aber ist einfach noch als zusätzliche Möglichkeit. Sonst heißt es natürlich bei uns immer System Center, ist auch klar. Und damit kommt der Anwender zu seiner App. So, um das jetzt noch ein bisschen zusammenzufassen. Wir haben jetzt hier verschiedenste Dinge besprochen. Klar auch, ich glaube, das habe ich eh schon gesagt, das Update ist ein kostenloses, je nachdem Endkunde über den Store, sonst übers VLSC. Mit Enterprise gibt es auch mehr. Die Frage ist, kann ich über den Company Store auch eine Public App beziehen? Diese Frage ist eine der öfter gewünschten Antwort. So, Erklärung. Keine Antwort, oder? Ja. Sie können in den Company Store die Links reintun, sodass der Benutzer sieht, okay, diese 5 Anwendungen empfehle ich. Das ist vor allem dann spannend, wenn Sie sagen, lieber Endbenutzer, ich weiß, du bist ein kreativer Typ, du darfst trotzdem nur die 5 Applikationen nutzen. Ich kann nämlich auch Applikationen whitelisten und sage, diese 5 Applikationen sind bei mir im Unternehmen erlaubt. Das mache ich mit AppLocker. Der Rest ist verboten. Ich könnte theoretisch auch blacklisten, da wird man aber, es sind jetzt schon über 100.000 Apps drin, da wird man eher alt. Also ich werde whitelisten. So, gerade dann ist es notwendig, dem User auch irgendwie darauf hinzuweisen, welche das sind. Kann ich sie jetzt komplett deployen über das Company-Portal? Nein. Das heißt, ich kann sie zwar einbinden, sodass er sie sieht, dass der User von der Bedienung her alles hat, trotzdem braucht er die Live-ID, den Store-Zugang und einen Internetzugang. Ja, also das habe ich in dem Fall noch nicht gelöst. So, was ist jetzt unser Call to Action? Jetzt haben wir ein bisschen über Windows 8.1 geredet. Es ist eh so wie bei jedem Upgrade. Ja. Wenn Sie auf irgendwas Uraltem sind, wo möglicherweise noch der Support ausrennt, ich meine, brauchen wir nicht drüber reden, dann wäre es irgendwann mal an der Zeit, sich was zu überlegen. Wenn man gerade in einem Deployment ist, ja bitte weiter tun, ja, und nicht auf irgendwas warten. Ich kann Ihnen garantieren, es wird immer besser, größer, schneller, sicherer und so weiter. Ansonsten, Windows 8.1 kommt am 18. Oktober. Ab dann stehen die Downloads in MSDN, Technet, Volumenslizenzportal, Windows Store zur Verfügung. Ja, ab dann ist die finale Version da. Bis dahin noch kann man die Preview testen. Vor allem für Tablet-Deployments wäre es einfach schade, wenn man heute nicht auf 8 oder 8.1 geht, sondern Windows 7 einsetzt. Ja, sonst uns, ja, ist es natürlich immer lieber, wenn man die neue Version einsetzt, aber an und für sich ist ja bekanntermaßen Windows 7 auch von Microsoft. So, und das war es in dem Bezug schon. Es gibt die technischen Informationen, die sind alle online, gibt natürlich weit mehr als die paar Links, die ich da jetzt präsentiert habe. Vielleicht auch gerade für IT-Pros interessant ist MVA, die Microsoft Virtual Academy, ja, wo man gratis Online-Kurse, Lernkurse, sich Wissen aneignen kann, je nachdem wie aktuell Ihr Wissen ist, Stichwort Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, das, wo die Unterschiede sind, kann man sehr schön Updates sich selber holen. Sonst stehen wir Ihnen natürlich auch zur Verfügung. In diesem Sinne haben wir 3 Minuten überzogen, ich glaube, das ist in Ordnung. Ich wünsche gutes Gelingen mit Windows 8.1. Wenn es Fragen gibt, gerne nachher. Dankeschön.